From the Conference Center at Temple
Square. Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Samstagvormittagsversammlung der 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Aus allen Teilen der Welt sind Mitglieder und Amtsträger der Kirche erschienen, um Rat und Weisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Präsident
Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur Samstagvormittagsversammlung der 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Zu Beginn dieser Konferenzversammlung denken wir insbesondere an Präsident Boyd K. Packer, Elder L. Tom Perry und Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel, die vor kurzem verstorben sind. Wir vermissen sie. Jeder dieser Brüder hat im Dienst für den Herrn alles gegeben und widmet sich diesem großen Werk nun zweifelsohne auf der anderen Seite des Schleiers. Wir fühlen mit Familie Packer, Familie Perry und Familie Scott und sprechen ihnen unser Beileid aus. Wir beten für sie. Heute Morgen begrüßen wir auch die Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche, die im Laufe der Konferenz zugegen sind. Wir bedanken uns auch bei den Mitgliedern und Freunden, die überall auf der Welt an dieser Konferenz teilnehmen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Clay Christiansen an der Orgel. Der Chor hat die Versammlung mit dem Lied »Blickt auf den Herrn« eröffnet und singt jetzt für uns das Lied »Herr und Gott der Himmelsheere«. Das Anfangsgebet spricht dann Schwester Mary R. Durham, zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung. Danach singt der Chor das Lied »Ich weiß«, dass mein Heiland mich liebt.
Oh, Our dear kind Father in heaven,
unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar, dass wir hier zusammenkommen können, in der ganzen Welt, und dass wir versuchen, Jesus Christus nachzufolgen. Er ist unser Erlöser und der Retter. Er zeigt uns den Weg, die Wahrheit und das Licht. Wir sind so dankbar für unseren Propheten Thomas S. Monson. Wir bitten dich, dass unser Herz und unser Verstand offen sein wird, sodass wir den Heiligen Geist spüren, der uns alles lernen können, alles, was wir wissen müssen. Wir bitten dich, dass wir eins sein werden und dass wir das Evangelium Jesu Christi in die Welt tragen können, sodass alle die Verordnungen und heiligen Handlungen empfangen können, die uns wieder zu dir zurückbringen. Wir sagen das in Demut im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns nun von Präsident Dieter F. Uchtdorf, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Ihm folgt Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel. Im Anschluss spricht Elder Richard J. Maines von der Präsidentschaft der 70er zu uns.
My beloved brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, liebe Freunde, ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein. Es stimmt uns traurig, dass drei Sitze auf dem Podium leer geblieben sind. Wir vermissen Präsident Packer, Elder Perry und Elder Scott, die wir in liebevoller Erinnerung bewahren. Wir beten für das Wohl ihrer Angehörigen. An diesem Konferenzwochenende werden wir noch die Ehre haben, drei Männer im Amt zu bestätigen, die der Herr berufen hat, ihren Platz im Kollegium der Zwölf Apostel einzunehmen. Ihre Gebete für sie werden ihnen Kraft geben, wenn sie den heiligen Mantel des Apostelamts tragen. Vor kurzem habe ich eine Aussage gelesen, die mich stutzig und nachdenklich gemacht hat. Sie lautete: Erzähl jemandem, dass es im Weltall 1 Billion Sterne gibt und er glaubt dir. Erzähl ihm, dass die Wand frisch gestrichen ist und er fasst sie an, um sicher zu gehen. Sind wir nicht alle ein wenig so? Nachdem ich mich neulich einem kleinen medizinischen Eingriff unterziehen musste, erklärten mir meine fähigen Ärzte, was zu tun war, um wieder richtig zu genesen. Zuvor aber musste ich etwas über mich erfahren, was ich schon längst hätte wissen müssen. Ich bin kein sonderlich geduldiger Patient. Infolgedessen beschloss ich, die Heilung zu beschleunigen, indem ich selbst im Internet Nachforschungen anstellte. Ich dachte wohl, ich stoße da auf eine Wahrheit, die meinen Ärzten unbekannt ist oder vor der sie mich bewahren wollten. Es dauerte eine Weile, bis ich das Kuriose an meinem Treiben erkannte. Natürlich ist es keine schlechte Idee, selbst Nachforschungen anzustellen. Ich schlug aber eine Wahrheit in den Wind, auf die ich mich verlassen konnte, und ließ mich stattdessen von den oft abenteuerlichen Behauptungen im Internet in den Bann ziehen. Manchmal erscheint uns die Wahrheit wohl einfach zu unkompliziert, zu platt und zu simpel, um ihren großen Wert wirklich zu würdigen. Dann lassen wir außer Acht, was wir erlebt und als wahr erkannt haben, und spüren rätselhafteren oder verwickelteren Informationen nach. Dabei erkennen wir dann hoffentlich, dass uns die Jagd nach Schatten auf eine Fährte führt, die wenig tragfähig und eher wertlos ist. Wie kann man bei geistigen Wahrheiten wissen, ob man auf der richtigen Spur ist? Eine Möglichkeit besteht darin, die richtigen Fragen zu stellen, nämlich solche, die uns über unseren Fortschritt nachdenken lassen und uns bei der Beurteilung helfen, ob etwas gut funktioniert. Das sind Fragen wie: Hat mein Leben einen Sinn? Glaube ich an Gott? Glaube ich, dass Gott mich kennt und dass er mich liebt? Glaube ich, dass Gott meine Gebete hört und er hört? Bin ich wirklich glücklich? Führt mich das, was ich mache, zu den geistig höchsten Zielen und Werten im Leben? Tiefgründige Fragen über den Sinn des Lebens haben überall auf der Welt schon viele Menschen und ganze Familien auf die Suche nach der Wahrheit geführt. Diese Suche hat sie dann oft in die Kirche Jesu Christi der heiligen letzten Tage und zum wiederhergestellten Evangelium gebracht. Ich frage mich, ob es für uns Mitglieder der Kirche nicht auch gut wäre, uns hin und wieder zu fragen, Bauen mich die Erfahrungen, die ich in der Kirche mache, auf? Bringen sie mich Christus näher? Werden ich und meine Familie mit Frieden und Freude gesegnet, wie es das Evangelium verheißt? Alma stellte den Mitgliedern der Kirche in Zarahemla ähnliche Fragen. Er fragte: Habt ihr diese mächtige Wandlung in eurem Herzen erlebt? Ist euch jetzt so zumute? Betrachtungen wie diese können uns wieder zur Besinnung bringen und uns helfen, unser tägliches Tun mit dem göttlichen Plan der Errettung wieder in Einklang zu bringen. Viele Mitglieder werden frohgemut verkünden, dass sie ihre Erfahrungen als Mitglieder der Kirche als außergewöhnlich aufbauend empfinden. Sie werden bezeugen, dass sie, ob arm oder reich, in guten wie in schlechten Zeiten ein sehr sinnerfülltes, friedevolles und fröhliches Leben führen, weil sie sich dem Herrn und dem hingebungsvollen Dienen in der Kirche verschrieben haben. Jeden Tag treffe ich Mitglieder der Kirche, die vor Freude nur so strahlen und in Wort und Tat beweisen, dass das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi ihr Leben ungemein bereichert hat. Ich weiß aber auch, dass es einige gibt, die ganz andere Empfindungen haben und nun den Eindruck haben, dass ihre Mitgliedschaft in der Kirche manchmal nicht ganz das ist, was sie sich erhofft haben. Das betrübt mich, denn ich habe selbst erlebt, wie das Evangelium den Geist beleben und erneuern kann, wie es unser Herz mit Hoffnung und unseren Sinn mit Licht erfüllen kann. Ich weiß aus eigener Beobachtung, wie die Früchte des Evangeliums Jesu Christi ein gewöhnliches und trostloses Leben in ein außergewöhnliches und grandioses verwandeln können. Warum aber funktioniert das anscheinend bei einigen besser als bei anderen? Was ist der Unterschied zwischen denen, deren Seele durch die Erfahrungen, die sie in der Kirche machen, mit dem Gesang der erlösenden Liebe erfüllt wird, und denen, die das Gefühl haben, dass etwas fehlt? Als ich über diese Fragen nachdachte, kam mir eine ganze Flut von Gedanken in den Sinn. Zwei davon möchte ich heute aufgreifen. Erstens, gestalten wir unseren Weg als Jünger zu kompliziert? Das Evangelium ist so schön und einfach, dass ein Kind es erfassen kann, und doch so tiefgründig und vielschichtig, dass man es ein Leben lang, ja, eine Ewigkeit lang studieren und erforschen kann, um es vollständig zu begreifen. Bisweilen aber nehmen wir die bezaubernde Lilie der göttlichen Wahrheit und verbrämen sie Schicht um Schicht mit guten Ideen, Programmen und Erwartungen anderer Menschen. All diese mögen für sich genommen zu einer bestimmten Zeit und unter bestimmten Umständen gut und nützlich sein, aber wenn sie sich überlagern, kann ein derart mächtiger und schwerer Berg von Ablagerungen daraus erwachsen, dass wir Gefahr laufen, die kostbare Blume aus den Augen zu verlieren, die wir einst so sehr liebten. Darum müssen wir als Führungsverantwortliche die Kirche und das Evangelium in ihrer Reinheit und Klarheit sorgsam hüten und bewahren und es vermeiden, unseren Mitgliedern unnötige Lasten aufzubürden. Und als Mitglieder der Kirche müssen wir alle eine bewusste Anstrengung unternehmen, unsere Energie und Zeit dem zu widmen, worauf es wirklich ankommt, nämlich unsere Mitmenschen aufzurichten und das Reich Gottes aufzubauen. Eine Schwester, sie war Lehrerin in der Frauenhilfsvereinigung, war für ihren makellosen Unterricht bekannt. Einmal wollte sie einen schönen Quilt anfertigen, der den perfekten Hintergrund für das Thema ihrer Lektion darstellen sollte. Doch dann kam das Leben dazwischen. Sie musste ihre Kinder von der Schule abholen und einem Nachbarn beim Umzug helfen. Ihr Mann bekam Fieber und eine Freundin fühlte sich einsam. Der Tag, an dem sie Unterricht halten sollte, rückte immer näher und der Quilt war noch nicht fertig. Schließlich machte sie die ganze Nacht vor dem Unterricht kaum ein Auge zu, weil sie die ganze Zeit an dem Quilt nähte. Am nächsten Tag war sie sehr erschöpft und kaum in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Trotzdem hielt sie tapfer ihren Unterricht ab. Und der Quilt war wirklich beeindruckend. Die Stiche saßen perfekt. Die Farben leuchteten. Das Muster war raffiniert. In der Mitte des Quilts stand ein einziges Wort, das glorreich das Thema ihrer Lektion zusammenfasste. Vereinfache.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, es muss nicht kompliziert sein, nach dem Evangelium zu leben. Es ist wirklich ganz unkompliziert. Man kann es so beschreiben. Wenn wir Gottes Wort mit wirklichem Vorsatz hören, gelangen wir zum Glauben an Gott und vertrauen auf seine Verheißungen. Je mehr wir Gott vertrauen, desto mehr wird unser Herz mit Liebe zu ihm und zueinander erfüllt. Aufgrund unserer Liebe zu Gott wollen wir ihm folgen und unser Handeln mit seinem Wort in Einklang bringen. Aufgrund unserer Liebe zu Gott wollen wir ihm dienen. Wir wollen anderen ein Segen sein und den Armen und Bedürftigen helfen. Je mehr wir auf dem Weg eines Jüngers voranschreiten, desto größer wird unser Verlangen, Gottes Wort zu erfahren. Und so geht es immer weiter. Ein Schritt führt zum anderen und erfüllt uns mit immer mehr Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe. Es ist wunderbar einfach und funktioniert wunderbar. Brüder und Schwestern, sollten Sie jemals glauben, dass es mit dem Evangelium bei Ihnen nicht so gut funktioniert, so bitte ich Sie, gehen Sie einen Schritt zurück, betrachten Sie Ihr Leben von einer höheren Warte aus und gehen Sie Ihren Weg als Jünger einfacher an. Besinnen Sie sich auf den Kern der Lehre und die wesentlichen Grundsätze und Anwendungsbereiche des Evangeliums. Ich verspreche Ihnen, dass Gott Sie auf Ihrem Weg zu einem erfüllten Leben führen und segnen wird und das Evangelium wird bei Ihnen ganz bestimmt besser funktionieren. Mein zweiter Vorschlag, setzen Sie da an, wo Sie gerade sind. Manchmal verlässt uns der Mut, weil wir glauben, wir seien nie genug, nie geistig genug, nie angesehen, intelligent, gesund, reich, freundlich oder fähig genug. Selbstverständlich ist es nicht verkehrt, besser werden zu wollen. Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir wachsen und Fortschritt machen. Bedenken wir auch, dass unsere Schwächen uns helfen können, demütig zu werden und uns Christus zuzuwenden, der Schwache stark werden lässt. Der Satan hingegen nützt unsere Schwächen so weit aus, dass wir noch nicht einmal einen Versuch wagen. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass man nicht immer genug sein muss, um der Mensch zu werden, den Gott haben möchte. Gott nimmt uns so, wie wir gerade in diesem Augenblick sind. Und dann fängt er mit uns zu arbeiten an. Alles, was wir brauchen, ist ein williges Herz, der Wunsch zu glauben und Vertrauen auf den Herrn. Gideon sah in sich selbst einen armen Bauern, den geringsten in seines Vaters Haus. Gott aber sah in ihm einen mächtigen und tapferen Mann. Als Samuel Saul als König auswählte, wollte dieser es ihm ausreden. Saul stammte aus einem der kleinsten Stämme des Hauses Israel. Wie konnte er der König werden? Gott aber hatte ihn bereits dazu ausersehen. Selbst der große Prophet Mose war einmal so von seinen Aufgaben überwältigt und entmutigt, dass er aufgeben und sterben wollte. Aber Gott gab Mose nicht auf. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir uns nur mit dem sterblichen Auge betrachten, halten wir uns möglicherweise für nicht gut genug. Der Vater im Himmel aber sieht uns so, wie wir wirklich sind und wie wir werden können. Er sieht uns als seine Söhne und Töchter, als Wesen ewigen Lichts mit unvergänglichem Potenzial und mit einer göttlichen Bestimmung. Das Opfer des Erlösers hat uns allen die Tür der Errettung geöffnet, durch die wir zu Gott zurückkehren können. Seine Gnade ist ausreichend für alle, die sich vor Gott demütigen. Seine Gnade ist die helfende Macht, die den Zugang zu den errettenden Reichen Gottes ermöglicht. Wegen seiner Gnade werden wir alle in einem Reich der Herrlichkeit auferstehen und errettet sein. Selbst das niedrigste Reich der Herrlichkeit, das Telestiale, übersteigt alles Verständnis, und unzählige Menschen werden dort ihre Errettung finden. Die Gnade des Erretters kann uns aber noch viel weiterführen. Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, streben wir noch etwas unvorstellbar Größeres an, nämlich die Erhöhung im celestialen Reich. Das ist das ewige Leben in der Gegenwart unseres himmlischen Vaters. Das ist die größte Gabe Gottes. Im celestialen Reich empfangen wir von seiner Fülle und von seiner Herrlichkeit. Uns wird tatsächlich alles gegeben, was der Vater hat. Die Erhöhung ist unser Ziel. Der Weg des Jüngers, unser Weg dorthin. Wenn Sie ein wenig Glauben ausüben und Ihren Weg als friedlicher Anhänger unseres Herrn Jesus Christus einschlagen, wandelt sich Ihr Herz. Ihr ganzes Wesen wird mit Licht erfüllt. Gott hilft Ihnen, größer zu werden, als Sie es jemals für möglich gehalten haben. Und Sie werden erkennen, dass das Evangelium Jesu Christi in Ihrem Leben wirklich funktioniert. Es funktioniert. Brüder und Schwestern, Freunde, ich bete, dass wir uns alle auf das Klare und Einfache am Evangelium besinnen mögen und es Jesu Gnade ermöglichen, uns emporzuheben und uns auf unserem Weg von der Stelle, wo wir jetzt sind, hin zu unserer herrlichen Bestimmung in der Gegenwart Gottes, unseres Vaters, zu tragen. Wenn uns dann jemand fragt, wie funktioniert das so mit Ihrer Mitgliedschaft in der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage? Werden wir in aller Bescheidenheit, Stolz und mit großer Freude sagen können, es funktioniert. Es funktioniert ganz wunderbar. Danke der Nachfrage. Möchten Sie mehr darüber wissen? Dies ist meine Hoffnung, mein Gebet, mein Zeugnis und mein Segen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Last General Conference in October.
Bei der Generalkonferenz im vergangenen Oktober habe ich die Zuhörer aufgefordert, Brigham Youngs Rat zu befolgen und auf dem Schiff Zion zu bleiben, nämlich der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, und sich gut festzuhalten. Ich freue mich, dass mir manche meiner Angehörigen und auch einige andere zugehört und mich daraufhin gefragt haben, woran auf dem Schiff können wir uns denn festhalten? Ich erinnerte sie an die Worte von Präsident Young. Wir sind auf dem Schiff Zion. Gott hält das Steuer in der Hand und rührt sich nicht von der Stelle. Er weist uns an, führt und steuert uns. Wenn das Volk bedingungslos auf Gott vertraut und nie von seinen Bündnissen mit ihm ablässt, weist er uns den rechten Weg. Ohne Zweifel haben der Vater im Himmel und Jesus Christus das Schiff Zion mit klaren und einfachen ewigen Wahrheiten ausgestattet, die uns helfen, in Sicherheit durch das schwierige Fahrwasser des Erdenlebens zu steuern. Ich nenne nur ein paar davon. Die Kirche Jesu Christi wird seit jeher von lebenden Propheten und Aposteln geführt. Die Knechte des Herrn sind zwar sterblich und menschlicher Unvollkommenheit unterworfen, doch sie sind dazu inspiriert, uns zu helfen, damit wir Hindernisse umgehen können, die in geistiger Hinsicht lebensbedrohlich sind und letztlich sicher durchs Erdenleben zu unserem himmlischen Bestimmungsort gelangen. In fast 40 Jahren enger Zusammenarbeit habe ich persönlich miterlebt, wie die Propheten und Apostel, die übrigen Generalautoritäten und die Führer der Hilfsorganisationen durch stille Inspiration sowie durch tiefgreifende Offenbarung zum Handeln bewogen wurden. Obwohl sie weder vollkommen noch unfehlbar sind, haben sich diese guten Männer und Frauen doch ganz der Aufgabe gewidmet, das Werk des Herrn unter dessen Führung voranzubringen. Seien Sie sich darüber im Klaren. Der Herr führt seine Kirche durch lebende Propheten und Apostel. Auf diese Weise hat er schon immer sein Werk verrichtet. In der Tat hat der Heiland dies so verdeutlicht. Amen, Amen, ich sage euch, wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Wir können Christus nicht von seinen Dienern trennen. Ohne seine ersten Apostel hätten wir keinen Augenzeugenbericht von vielen seiner Lehren, von seinem Wirken, seinem Leiden im Garten Gethsemane und seinem Tod am Kreuz. Ohne sie hätten wir kein apostolisches Zeugnis vom leeren Grab und der Auferstehung. Er gebot jenen ersten Aposteln: Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Dieser große Auftrag wurde in der heutigen Zeit erneut erteilt, als der Herr Joseph Smith dazu berief, die Kirche wiederherzustellen. Nun verkünden ordinierte Apostel sein Evangelium ein letztes Mal, bevor er wiederkommt. Es ist der Welt schon immer schwer gefallen, die lebenden Propheten und Apostel anzunehmen. Dies ist jedoch unerlässlich, wenn man das Sühnopfer und die Lehren Jesu Christi voll und ganz verstehen und eine Fülle der Segnungen des Priestertums empfangen will, die damit einhergeht, dass man denjenigen nachfolgt, die der Herr berufen hat. Zu viele sind der Meinung, dass die Führer und Mitglieder der Kirche vollkommen oder nahezu vollkommen sein müssen. Sie vergessen, dass die Gnade des Herrn ausreicht, damit sein Werk von Menschen verrichtet werden kann. Unsere Führer haben die besten Absichten, aber manchmal machen wir Fehler. Und zwar nicht nur, was unsere Mitmenschen in der Kirche betrifft, sondern auch in Bezug auf Freunde, Nachbarn, Kollegen, Ehepartner und Familie. Es ist natürlich ziemlich einfach, an anderen Schwächen zu finden. Jedoch ist es ein tragischer Fehler, aneinander lediglich die menschliche Natur wahrzunehmen und nicht zu erkennen, wie Gott durch diejenigen wirkt, die er berufen hat. Wenn wir uns darauf konzentrieren, wie der Herr seine erwählten Fühler inspiriert und die Heiligen dazu bewegt, Erstaunliches und Außergewöhnliches zu leisten, obgleich sie bloß Menschen sind, halten wir am Evangelium Jesu Christi fest und bleiben auf dem Schiff Zion in Sicherheit. Eine weitere Wahrheit bildet die Lehre vom Erlösungsplan. Durch den Propheten Joseph Smith hat Gott der Kirche das Buch Mormon, das Buch Lehre und Bündnisse und viele weitere Lehren gegeben. Dazu gehört das Wissen vom Erlösungsplan, der wie eine Landkarte ist, dank derer wir wissen, woher wir gekommen sind, weshalb wir auf der Erde sind und was mit uns geschieht, wenn wir sterben. Dieser Plan verleiht uns auch die einzigartige, ewige Sichtweise, dass wir Geistkinder Gottes sind. Wenn wir begreifen, wer der Vater im Himmel ist und welche Beziehung wir zu ihm und seinem geliebten Sohn Jesus Christus haben, nehmen wir ihre Gebote an und schließen Bündnisse mit ihnen, die uns in ihre ewige Gegenwart zurückführen. Wann immer ich ein neugeborenes Kind halte, frage ich mich, wer bist du, mein Kleines? Wer wirst du durch das Sühnopfer Christi einmal werden? Ähnliche Fragen stellen wir uns auch, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Wo ist er jetzt wohl? Was sieht oder erlebt er gerade? Geht das Leben weiter? Wie werden in der großen Welt, wo die Geister der Verstorbenen wohnen, unsere Beziehungen zu den Menschen, die uns am meisten bedeuten, aussehen? Wir haben zwei Enkeltöchter, Sarah und Emily, und einen Enkelsohn, Nathan, die sich in dieser Welt befinden. Jedes Mal, wenn eins unserer Enkelkinder starb, hielt unsere ganze Familie mit aller Kraft an den Wahrheiten des Evangeliums fest. Dank des Sühnopfers unseres Heilands wurden unsere Fragen mit Trost und Gewissheit beantwortet. Auch wenn wir unsere Enkelkinder vermissen, wissen wir doch, dass sie leben und dass wir sie wiedersehen werden. Wir sind zutiefst dankbar für diese geistige Erkenntnis, wenn wir persönlich oder als Familie Schwierigkeiten durchmachen. Eine weitere wichtige Wahrheit in der Kirche besteht darin, dass der himmlische Vater Adam und Eva zu einem erhabenen Zweck erschuf. Sie und in der Folge ihre Nachkommenschaft erhielten den Auftrag, sterbliche Körper für Gottes Geistkinder zu schaffen, damit diese auf die Erde kommen konnten. Auf diese Weise schickt der Vater im Himmel seine Geistkinder hierher, damit sie durch die Erfahrungen, die sie hier machen, lernen und wachsen. Weil er seine Kinder liebt, sendet Gott himmlische Boten und Apostel zu ihnen, die ihnen die zentrale Stellung erklären, die Jesus Christus als unser Erretter einnimmt. Über Jahrhunderte hinweg haben die Propheten ihre Pflicht erfüllt und die Menschen vor drohenden Gefahren gewarnt. Die Apostel des Herrn haben die Pflicht, über diejenigen, die eine Antwort auf die Fragen des Lebens suchen, zu wachen, sie zu warnen und ihnen zu helfen. Vor 20 Jahren gaben die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel die Proklamation zur Familie heraus. Wir schlossen dieses inspirierte Schriftstück mit folgenden Worten ab. Wir weisen warnend darauf hin, dass jemand, der die Bündnisse der Keuschheit verletzt, der seinen Ehepartner oder seine Nachkommen misshandelt oder seinen familiären Verpflichtungen nicht nachkommt, eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Weiter warnen wir davor, dass der Zerfall der Familie Unheil über die einzelnen Menschen, die Gemeinwesen und die Nationen bringen wird, wie es in alter und neuer Zeit von den Propheten vorhergesagt worden ist. Als Apostel bekräftigen wir diese feierliche Warnung auch heute. Bitte denken Sie daran, die Gebote und Bündnisse sind wertvolle Wahrheiten und Lehren, die wir im Schiff Zion finden, wo Gott am Ruder steht. Eine weitere wichtige Lehre, an der wir festhalten müssen, um in Sicherheit zu bleiben, ist die Sabbatheiligung. Das hilft uns dabei, uns von der Welt unbefleckt zu halten, unseren Körper auszuruhen und uns geistig zu erneuern, indem wir jeden Sonntag den Vater und den Sohn verehren. Wenn wir den Sabbat zur Wonne machen, zeigen wir ihnen, dass wir sie lieben. Im Rahmen dieser Bemühungen haben wir die örtlichen Führer und Mitglieder der Kirche gebeten, daran zu denken, dass die Abendmahlsversammlung dem Herrn gehört und auf seinen Lehren beruhen soll. Wenn wir das Abendmahl als heilige Handlung durchführen, erneuern wir unsere Bündnisse, bestätigen dem Heiland erneut unsere Liebe und gedenken seines Sühnopfers. Unsere monatliche Fast- und Zeugnisversammlung soll von dem gleichen Geist der Anbetung erfüllt sein. In dieser Versammlung können die Mitglieder kurz ihren Dank, ihre Liebe und Wertschätzung für den himmlischen Vater, Jesus Christus und das wiederhergestellte Evangelium zum Ausdruck bringen und dafür Zeugnis ablegen. Die Fast- und Zeugnisversammlung bietet den Rahmen, um kurze, inspirierende Gedanken vorzutragen und feierlich Zeugnis abzulegen und nicht, um eine Rede zu halten. Kleinere Kinder sollen in der PV und mit ihren Eltern beim Familienabend üben, Zeugnis zu geben, bis ihnen klar ist, weshalb das Zeugnis von so großer Bedeutung ist. Dass seit kurzem ein solcher Nachdruck darauf gelegt wird, dass der Sabbat eine Wonne sein soll, ist unmittelbar auf Inspiration vom Herrn durch die Führer der Kirche zurückzuführen. Der Gemeinderat soll der Bischofschaft mehrere Wochen im Voraus helfen und Lieder und Themen besprechen, die für die jeweilige Abendmahlsversammlung empfohlen worden sind. Wir alle werden gesegnet, wenn der Sabbat zu Hause und in der Kirche mit Liebe für den Herrn erfüllt ist. Wenn wir unsere Kinder in den Wegen des Herrn unterweisen, lernen sie, seinen Geist zu verspüren und auf ihn zu hören. Wenn sie den Geist des Herrn verspüren, weckt das in uns allen den Wunsch, sonntags in die Kirche zu gehen und vom Abendmahl zu nehmen. Und alle, ob jung oder alt, die schwere Lasten tragen, spüren den geistigen Auftrieb und den Trost, die sich einstellen, wenn man am Sonntag inständig über den himmlischen Vater und den Herrn Jesus Christus nachdenkt. Zum Glück ist Christus immer nahe. Er wartet auf uns und ist bereit, uns zu helfen, wenn wir um Hilfe bitten, zur Umkehr gewillt sind und zu ihm kommen. Wenn wir uns nun die erwähnten Wahrheiten vor Augen halten, die uns im Schiff Zion zur Verfügung stehen, wollen wir an Bord bleiben und nicht vergessen, dass ein Schiff ja ein Fahrzeug ist. Der Zweck eines Fahrzeugs besteht darin, uns zu einem Zielort zu bringen. Das Ziel unseres Schiffes sind alle Segnungen des Evangeliums, das Reich Gottes, die celestiale Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes. Gottes Plan ist in Kraft. Gott steht am Ruder und sein großes und mächtiges Schiff hat den Kurs auf Errettung und Erhöhung gesetzt. Denken Sie daran, wir können das Ziel nicht erreichen, wenn wir von Bord springen und versuchen, selbst dorthin zu schwimmen. Das Ziel dieser irdischen Reise ist die Erhöhung. Niemand kann dorthin ohne das Evangelium Jesu Christi gelangen. Ohne das Sühnopfer des Herrn, die heiligen Handlungen sowie die Lehre und die Grundsätze, die wir in der Kirche haben und die uns leiten. Nur in der Kirche lernen wir die Werke Gottes kennen und nehmen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus an, durch die wir errettet werden. Nur in der Kirche gehen wir die Verpflichtungen und Bündnisse einer ewigen Familie ein, die uns dazu befähigen, die Erhöhung zu erlangen. Nur die Kirche wird durch das Priestertum angetrieben und steuert uns durch die unberechenbaren Wogen des Erdenlebens. Seien wir dankbar für unser schönes Schiff Zion, denn ohne es würden wir dahin treiben, allein und hilflos, ohne Steuer oder Ruder, umhergetrieben von dem Wirbelwind und den Strömungen des Widersachers. Halten Sie sich gut fest und segeln Sie weiter. Dann werden wir mit diesem herrlichen Schiff, nämlich der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, unseren Bestimmungsort in der Ewigkeit erreichen. Das bezeuge ich und darum bete ich, um unser aller Willen im Namen dessen, nach dem das alte Schiff Zion benannt ist, nämlich unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen.
Die Welt, in der wir leben, übt großen Druck auf gute Menschen überall aus, ihre Maßstäbe für ein rechtschaffenes Leben zu senken oder gar aufzugeben. Dennoch können und werden wir trotz allem Bösen und aller Versuchungen um uns herum wahre Freude finden, wenn wir ein Leben führen, das auf Christus ausgerichtet ist. Die Ausrichtung auf Jesus Christus und sein Evangelium bringt Beständigkeit und Glück in unser Leben. Dazu ein Beispiel. Elder Taichi Aoba von den 70ern, der in einem kleinen Bergdorf in Shikoku in Japan lebt, wurde gebeten, bei einer Jugendtagung einen Unterricht abzuhalten. Das Tagungsmotto lautete: Steht an heiligen Stätten. Nachdem er über das Motto nachgedacht und überlegt hatte, worüber er sprechen wollte, entschied sich Elder Aoba, etwas anhand seines Berufs zu vermitteln. Er ist Töpfer von Beruf. Elder Aoba berichtet, dass die Jugendlichen im Klassenraum quicklebendig wurden, als sie sahen, wie sich der Ton in seinen Händen fast wie von selbst zu Tellern, Schüsseln und Bechern formte. Nach seiner Vorführung fragte er, ob irgendwer auch einen Versuch wagen wolle. Alle meldeten sich. Elder Aoba ließ einige Jugendliche nach vorn kommen und ihr Glück versuchen. Sie nahmen an, dass es recht leicht sei, schließlich hatten sie ihm ja zugesehen. Aber keiner schaffte es, auch nur eine einfache Schüssel zu töpfern. Sie riefen aus: Ich kann das nicht. Warum ist das so schwer? Das ist so schwierig. Solche Kommentare waren zu hören, während der Ton nur so durch die Gegend flog. Er fragte die Jugendlichen, warum es ihnen so schwer fiel, etwas zu töpfern. Es kamen unterschiedliche Antworten. Ich habe das noch nie gemacht, es hat mir niemand beigebracht oder ich habe einfach kein Talent dafür. Gemessen am Resultat stimmte alles, was sie sagten. Dennoch war der entscheidende Grund, weshalb es nicht klappte, der, dass sich der Ton nicht in der Mitte der Töpferscheibe befand. Die Jugendlichen dachten, sie hätten den Ton in der Mitte platziert, aber aus der Sicht eines gelernten Töpfers befand er sich nicht ganz genau in der Mitte. Dann sagte er: Versuchen wir es noch einmal. Dieses Mal platzierte Elder Aoba den Ton genau in der Mitte der Töpferscheibe, setzte sie in Bewegung und machte ein Loch in die Mitte des Tons. Einige Jugendliche versuchten es erneut. Alle fingen an zu klatschen, als sie ausriefen: Es wackelt nicht mehr, ich kann es oder ich hab's geschafft. Natürlich waren die Formen nicht fehlerfrei, aber das Ergebnis war der komplette Gegensatz zum ersten Versuch. Der Grund für ihren Erfolg lag darin, dass der Ton vollkommen zentriert auf der Scheibe ausgerichtet war. Die Welt, in der wir leben, ist der Töpferscheibe nicht unähnlich und sie dreht sich immer schneller. Wie der Ton auf der Töpferscheibe, so müssen auch wir gewissermaßen zentriert sein. Unser Innerstes, der Mittelpunkt unseres Lebens, müssen Jesus Christus und sein Evangelium sein. Ein auf Jesus Christus ausgerichtetes Leben bedeutet, dass wir ihn und sein Evangelium immer besser kennenlernen und dann seinem Beispiel nacheifern und seine Gebote genau befolgen. Vor Alters sagte der Prophet Jesaja: Und doch bist du Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Töpfer, wir alle sind das Werk deiner Hände. Wenn wir auf Jesus Christus ausgerichtet sind, kann er uns so formen, wie es nötig ist, damit wir in seine und des Vaters Gegenwart ins zelestiale Reich zurückkehren können. Die Freude, die wir in diesem Leben erfahren, steht in direktem Zusammenhang damit, wie genau wir auf die Lehren, das Beispiel und das Sühnopfer Jesu Christi ausgerichtet sind. Brüder und Schwestern, ich wurde in eine Familie geboren, die schon seit mehreren Generationen der Kirche angehört. Also waren bei uns der Segen und die Freude des Evangeliums Jesu Christi als Fundament unseres Familienlebens mit unserem Alltag verwoben. Erst auf meiner Vollzeitmission als junger Mann erkannte ich, welch enormen positiven Einfluss die Fülle des Evangeliums Jesu Christi auf jemanden hat, der die damit verbundenen Segnungen bis dahin noch nie erfahren hat. Dieser Vers in Matthäus gibt wieder, was jemand erlebt, der sich zum Evangelium Jesu Christi bekehrt. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Ich möchte ein Beispiel aus dem Buch Mormon anführen. Es zeigt, wie viel ein Bekehrter zu geben bereit war, um die Freude zu erfahren, die mit dem Auffinden des Schatzes verbunden ist, von dem Jesus in seinem Gleichnis vom vergrabenen Schatz gesprochen hat. In Alma Kapitel 20 waren Ammon und Lamoni auf dem Weg nach Midoni. Sie wollten Ammons Bruder Aaron finden und aus dem Gefängnis befreien. Unterwegs begegneten sie Lamonis Vater, dem König aller Lamaniten. Der König war sehr aufgebracht, dass sein Sohn Lamoni mit Ammon unterwegs war, einem Missionar der Nephiten, den er als Feind betrachtete. Er fand, sein Sohn hätte dem großen Fest beiwohnen sollen, das er zu Ehren seiner Söhne und seines Volkes veranstaltet hatte. Er war so empört, dass er seinem Sohn Lamoni befahl, Ammon mit seinem Schwert zu erschlagen. Als Lamoni sich weigerte, zog der König selbst sein Schwert, um seinen Sohn wegen dessen Ungehorsam zu erschlagen. Ammon jedoch ging dazwischen und rettete Lamoni das Leben. Ammon überwältigte schließlich den König und hätte ihn töten können. Hier die Worte des Königs, die er in dieser folgenschweren Situation an Ammon richtete. Wenn du mich verschonst, will ich dir gewähren, was auch immer du erbittest. Ja, bis zur Hälfte des Reiches. Der König war also bereit, sein halbes Königreich hinzugeben, um sein Leben zu retten. Wie überrascht muss der König gewesen sein, als Ammon nur darum bat, dass er seinen Bruder Aaron und dessen Weggefährten aus dem Gefängnis freiließe und dass sein Sohn Lamoni sein Königreich behalten dürfe. Infolge dieser Begegnung wurde Ammons Bruder Aaron später aus dem Gefängnis in Midoni freigelassen. Nach seiner Freilassung wurde er dazu inspiriert, in das Land und zum Haus jenes Königs der Lamaniten zu gehen. Aaron wurde dem König vorgestellt und durfte ihn die Grundsätze des Evangeliums Jesu Christi und den großen Plan der Erlösung lehren. Der König war von den Lehren Aarons zutiefst beeindruckt. In Alma Kapitel 22, Vers 15 lesen wir, was der König darauf erwiderte. Und es begab sich, nachdem Aaron ihm dies erläutert hatte, sprach der König: Was soll ich tun, dass ich dieses ewige Leben habe, von dem du gesprochen hast? Ja, was soll ich tun, dass ich aus Gott geboren werde und dieser schlechte Geist mir aus der Brust gerissen werde und ich seinen Geist empfange, damit ich mit Freude erfüllt werde, damit ich nicht am letzten Tag verstoßen werde? Siehe, sprach er, ich will alles hergeben, was ich besitze. Ja, ich will meinem Königreich entsagen, damit ich diese große Freude empfangen kann. Wie beeindruckend! Um sein eigenes Leben zu retten, hätte er sein halbes Königreich gegeben, aber nun war der König der Lamaniten bereit, sein ganzes Königreich herzugeben, um die Freude zu erfahren, die damit verbunden ist, dass man das Evangelium Jesu Christi versteht, annimmt und danach lebt. Meine Frau Nancy bekehrte sich ebenfalls zur Kirche. Im Laufe der Jahre hat sie mir oft von der Freude erzählt, die sie verspürt, seit sie das Evangelium Jesu Christi gefunden, angenommen und in ihr Leben aufgenommen hat. Hier nun ein paar Gedanken meiner Frau über ihre Erfahrung. Als junge Erwachsene mit Anfang 20 war ich an einen Punkt gelangt, wo mir klar wurde, dass ich etwas verändern musste, um glücklicher zu sein. Ich schien einfach nur dahin zu treiben, ohne Zweck und ohne Ziel. Und ich wusste nicht, wo ich nach dem Sinn suchen sollte. Eigentlich wusste ich schon immer, dass es den Vater im Himmel gibt. Gelegentlich hatte ich auch gebetet und dabei das Gefühl gehabt, dass er zuhört. Als ich mich nun auf die Suche machte, besuchte ich verschiedene Kirchen, aber ich fiel immer wieder in dieselbe Orientierungslosigkeit und Mutlosigkeit zurück. Ich fühle mich sehr gesegnet, dass mein Gebet um Führung und um einen Lebenszweck schließlich erhört wurde. Ich lernte die Fülle des Evangeliums Jesu Christi kennen. Zum ersten Mal verspürte ich, dass mein Leben Sinn hatte. Der Plan des Glücklichseins brachte mir wahre Freude. Ein weiteres Beispiel aus dem Buch Mormon zeigt klar und deutlich, wie uns ein auf Christus ausgerichtetes Leben selbst angesichts unsagbarer Beschwernisse mit großer Freude erfüllen kann. Nachdem der Prophet Lehi und seine Familie im Jahre 600 vor Christus Jerusalem verlassen hatten, wanderten sie ungefähr 8 Jahre lang in der Wildnis umher, bis sie endlich in einem Land ankamen, das sie Überfluss nannten und das in der Nähe der Küste lag. Nephi beschreibt ihr anstrengendes Leben in der Wildnis so: Wir hatten auch viele Bedrängnisse und viel Schweres erlitten, ja so viel, dass wir es nicht alles niederschreiben können. Im Landüberfluss wurde Nephi dann vom Herrn mit der Aufgabe betraut, ein Schiff zu bauen, das sie über das Meer ins verheißene Land tragen sollte. Nach ihrer Ankunft im verheißenen Land gab es immer wieder große Streitigkeiten zwischen denen, die ein auf Christus ausgerichtetes Leben führten, und den Ungläubigen, die dem Beispiel Laman und Lemuels folgten. Am Ende war das Risiko gewalttätiger Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Gruppen so groß, dass Nephi und diejenigen, die der Lehre des Herrn folgten, den anderen den Rücken kehrten und in die Wildnis flohen, um sich in Sicherheit zu bringen. Zu diesem Zeitpunkt, gut 30 Jahre nachdem Lehi und seine Familie Jerusalem verlassen hatten, gibt Nephi eine wohlbekannte, aber etwas überraschende Äußerung von sich, gleichwohl er in den Schriften gerade von den vielen Bedrängnissen und Drangsalen berichtet hatte, die sie so lange hatten erdulden müssen. Dies sind seine Worte. Und es begab sich, wir lebten nach der Weise der Glückseligkeit. Trotz aller Beschwernisse waren sie imstande, nach der Weise der Glückseligkeit zu leben, weil sie sich auf Christus und sein Evangelium ausrichteten. Brüder und Schwestern, wie der Ton auf der Töpferscheibe müssen wir vollkommen auf Christus ausgerichtet sein, wenn wir in diesem Leben wahre Freude und wahren Frieden finden wollen. Die Beispiele vom König der Lamaniten, von meiner Frau Nancy und von den Nephiten veranschaulichen diesen wahren Grundsatz. Ich bezeuge heute, dass auch wir diesen Frieden, dieses Glück, diese wahre Freude finden können, wenn wir uns entschließen, ein auf Christus ausgerichtetes Leben zu führen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Auf ein Zeichen des Dirigenten erheben sich alle Versammelten und singen gemeinsam mit dem Chor das Lied Wir danken, o Gott, für den Propheten, Nummer 11 im Gesangbuch. Nach dem Gesang hören wir von Schwester Neil F. Marriott, der zweiten Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen. Ihr folgen Elder Larry R. Lawrence und Elder Francisco J. Vinas von den 70ern. Nach ihren Worten singt der Chor das Lied Precious Savior, dear Redeemer.
This is the 185th.
Dies ist die 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Also Dallin H. Oaks sprach bei der Frühjahrsgeneralkonferenz von der Notwendigkeit, unser Leben zu ändern. Ich möchte behaupten, dass jegliche Besserung mit einer Herzenswandlung beginnt. Ganz gleich, welche Lebenserfahrungen man gemacht hat oder wo man geboren wurde. Ich komme aus dem tiefen Süden der USA. In meiner Jugend habe ich aus alten protestantischen Kirchenliedern gelernt, was das Herz eines wahren Jüngers ausmacht. Ein Herz, das sich gewandelt hat. Denken Sie einmal über diesen Liedtext nach, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Dein Weg soll es sein, o Gottessohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Forme mich ganz nach deinem Sinn. Geduldig und still gebe ich mich dir hin. Wie können wir, ein modernes, geschäftiges, wettbewerbsorientiertes Volk, uns geduldig und still dem Herrn hingeben? Wie machen wir die Wege des Herrn zu unseren Wegen? Ich glaube, wir beginnen damit, dass wir von ihm lernen und um Erkenntnis beten. Wenn unser Vertrauen in ihn wächst, öffnen wir unser Herz. Wir möchten seinen Willen tun und warten auf Antworten, die unser Verständnis erweitern. Meine eigene Herzenswandlung nahm ihren Anfang, als ich 12 Jahre alt war und mich auf die Suche nach Gott machte. Ich kannte das Vaterunser, wusste aber sonst eigentlich nicht, wie man betet. Ich weiß noch, wie ich kniete und darauf hoffte, Gottes Liebe zu spüren und fragte, »Wo bist du, Vater im Himmel? Ich weiß, du bist irgendwo da draußen, aber wo?« Meine ganze Teenagerzeit hindurch stellte ich diese Frage. Ich hatte zwar flüchtige Eindrücke, dass es Jesus Christus wirklich gibt, aber der Vater im Himmel ließ mich 10 Jahre lang suchen und warten. 1970 nahm mein Warten ein Ende, als ich von den Missionaren vom Plan der Erlösung und vom Sühnopfer des Erlösers erfuhr. Ich nahm diese wahren Lehren an und ließ mich taufen. Weil wir wissen, dass der Herr barmherzig und mächtig ist, haben mein Mann, unsere Kinder und ich als Familienmotto die Worte gewählt, alles wird gut. Aber wie können wir das zueinander sagen, wenn wir großen Kummer erleben und es keine sofort erkennbaren Antworten gibt? Als unsere wunderbare, würdige 21-jährige Tochter Georgia nach einem Fahrradunfall lebensbedrohlich verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sagte unsere Familie, alles wird gut. Ich flog sofort von Brasilien, wo wir auf Mission waren, nach Indianapolis, um bei ihr zu sein, und klammerte mich den ganzen Flug über an unser Familienmotto. Doch wenige Stunden, bevor mein Flugzeug landete, ging unsere wundervolle Tochter aus diesem Leben in die Geisterwelt hinüber. Unsere Familie war vor Trauer und Schock wie vom Schlag getroffen. Wie konnten wir einander ansehen und immer noch sagen, alles wird gut? Nach Georgias irdischem Tod war unsere Seele wund. Wir hatten schwer zu kämpfen. Und noch heute erleben wir Momente tiefer Trauer. Aber wir halten uns an Erkenntnis fest, dass niemand wirklich stirbt. Trotz der Seelenqual, die wir litten, als Georgias Körper starb, blieb uns der Glaube, dass sie als Geist weiterlebte. Und wir glauben, dass wir in Ewigkeit mit ihr zusammen sein werden, wenn wir in unseren Tempelbündnissen festhalten. Der Glaube an unseren Erlöser und an seine Auferstehung, der Glaube an die Macht seines Priestertums und der Glaube an die ewige Siegelung lassen uns unser Motto mit Überzeugung aussprechen. Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt, wenn Sie Ihr Bestes geben, wird alles gut. Setzen Sie Ihr Vertrauen in Gott, der Herr lässt uns nicht im Stich. Unser Familienmotto lautet nicht, alles wird jetzt gut. Es bezieht sich auf unsere Hoffnung, dass in der Ewigkeit alles gut sein wird, nicht unbedingt schon hier und jetzt. In den Schriften heißt es, forscht eifrig, betet immer und seid gläubig, dann wird alles zu eurem Guten zusammenwirken. Das bedeutet nicht, dass alles gut ist, sondern dass für die Sanftmütigen und Gläubigen alles, Positives und Negatives, zum Guten zusammenwirkt. Wann das geschieht, entscheidet der Herr. Wir harren auf ihn, manchmal wie Hiob in seinem Leid. Denn wir wissen, Gott verwundet und er verbindet. Er schlägt, doch seine Hände heilen auch. Ein sanftmütiges Herz nimmt die Prüfung und das Harren auf die kommende Zeit der Heilung an. Wenn wir uns dem Heiligen Geist überlassen, lernen wir Gottes Wege kennen und spüren, was sein Wille ist. Ich habe festgestellt, dass es aufschlussreich ist, beim Abendmahl, das ich gerne das Herz des Sabbats nenne, nach unserem Gebet um Vergebung unserer Sünden den Vater im Himmel zu fragen, gibt es noch etwas? Wenn wir sanftmütig und ruhig sind, können unsere Gedanken zu noch etwas anderem hingeführt werden, was wir ändern müssen. Etwas, was uns darin einschränkt, geistige Führung oder sogar Heilung oder Hilfe zu erhalten. Vielleicht hege ich beispielsweise einen sorgfältig gepflegten Groll gegen jemanden. Wenn ich danach frage, ob ich noch mehr eingestehen muss, rückt dieses Geheimnis klar in meine Erinnerung. Im Wesentlichen flüstert der Heilige Geist, du hast aufrichtig gefragt, ob es noch etwas gibt. Hier hast du es. Dein Groll verhindert deinen Fortschritt und schadet dir dabei, gesunde Beziehungen zu pflegen. Du kannst es schaffen, loszulassen. Ja, das ist harte Arbeit. Wir fühlen uns in unserer Feindschaft ziemlich gerechtfertigt. Aber es ist der einzige Weg zu dauerhaftem Glück. Er besteht darin, dass wir uns den Wegen des Herrn überlassen. Mit der Zeit empfangen wir nach und nach seine gütige Stärke und Führung. Möglicherweise bringt uns das dazu, häufig den Tempel zu besuchen, uns noch eingehender mit dem Sühnopfer des Erretters zu befassen oder uns mit einem Freund, dem Bischof, einem Therapeuten oder sogar einem Arzt zu beraten. Die Heilung unseres Herzens beginnt, wenn wir uns Gott unterwerfen und ihn verehren. Wahre Verehrung beginnt, wenn unser Herz vor dem Vater und dem Sohn aufrichtig ist. In welchem Zustand befindet sich unser Herz heute? Paradoxerweise müssen wir, um ein geheiltes und gläubiges Herz zu bekommen, zuerst zulassen, dass es vor dem Herrn reuig bricht. Ihr sollt mir als Opfer ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist darbringen, verkündet der Herr. Wenn unser Herz oder unseren Willen dem Herrn opfern, erhalten wir dafür die geistige Führung, die wir brauchen. Mit zunehmendem Verständnis der Gnade und Barmherzigkeit des Herrn stellen wir fest, dass unser eigenwilliges Herz allmählich in Dankbarkeit aufreißt und reuig bricht. Dann strecken wir die Hand nach dem Heiland aus, weil wir uns danach sehnen, unter einem Joch mit dem einzig gezeugten Sohn Gottes verbunden zu sein. Wenn wir dies mit reuevollem Herzen tun, empfangen wir neue Hoffnung und frische Führung durch den Heiligen Geist. Es war ein Kampf, den irdischen Wunsch zu bezwingen, meinen Weg zu gehen. Doch mit der Zeit habe ich erkannt, wie mangelhaft und begrenzt mein Weg und wie weit überlegen der Weg Jesu Christi ist. Sein Weg ist der Pfad, der zu Glück hier auf der Erde und zu ewigem Leben im Jenseits führt. Können wir Jesus Christus und seinen Weg mehr lieben als uns selbst und unsere eigenen Pläne? Manch einer meint vielleicht, er habe zu oft versagt und fühlt sich zu schwach, um sündiges Verhalten oder weltliche Herzenswünsche zu ändern. Allerdings belassen wir es als Bundesvolk des Herrn nicht dabei, es einfach nur zu versuchen und es alleine zu versuchen, uns zu ändern. Wenn wir uns aufrichtig an Gott wenden, nimmt er uns so, wie wir sind, und macht mehr aus uns, als wir uns jemals vorstellen könnten. Der bekannte Theologe Robert L. Millet schreibt von einem gesunden Sehnen, sich zu verbessern, das ausgeglichen wird mit der Gewissheit, dass wir es in und durch Jesus Christus schaffen können. Mit diesem Verständnis können wir aufrichtig zum Vater im Himmel sagen, und sicher, dass du mich liebst, o Herr, vertrauend der Sorgfalt dein, will ich im Gehorsam nur dir mich weihen. Und wie du willst, so will ich sein. Wenn wir Jesus Christus unser reuiges Herz darbringen, nimmt er unser Opfer an. Er nimmt uns wieder zu sich. Ganz gleich unter welchem Verlust, welchen Wunden oder welcher Ablehnung wir leiden, seine Gnade und seine Heilung sind mächtiger als alles andere. Wenn wir mit dem Heiland unter einem Joch eng verbunden sind, können wir voll Zuversicht sagen, alles wird gut. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Als junger Erwachsener lernte ich die Kirche kennen. Zuerst bewog mich das Beispiel meiner Freunde, die der Kirche angehörten, mich mit dem Evangelium zu beschäftigen. Doch schließlich zog mich die einzigartige Lehre in ihren Bann. Als ich erfuhr, dass gläubige Männer und Frauen immer weiter Fortschritt machen und letztendlich so werden könnten wie ihre himmlischen Eltern, war ich sehr fasziniert. Diese Vorstellung gefiel mir sehr und leuchtete mir ein. Kurz nach meiner Taufe studierte ich die Bergpredigt und mir fiel auf, dass Jesus in der Bibel genau diese Wahrheit über den ewigen Fortschritt lehrt. Er sagt dort: Ihr sollt also vollkommen sein, wie es euch euer himmlischer Vater ist. Inzwischen gehöre ich seit über 40 Jahren der Kirche an und wann immer ich diesen Vers in den Schriften lese, erinnert er mich an den Sinn unseres Erdendaseins. Wir sind hierher gekommen, damit wir dazulernen und uns verbessern, bis wir nach und nach in Christus geheiligt, also vervollkommnet werden. Der Weg eines Jüngers ist nicht leicht. Er wurde schon als Weg ständiger Verbesserung bezeichnet. Auf unserer Reise auf diesem schmalen, geraden Weg fordert uns der Geist beständig auf, besser zu werden und mehr zu erreichen. Der Heilige Geist ist dabei die ideale Weggefährte. Wenn wir demütig und belehrbar sind, nimmt er uns an der Hand und führt uns nach Hause. Allerdings müssen wir den Herrn auch nach der richtigen Richtung fragen. Wir müssen einige schwierige Fragen stellen, etwa: Was muss ich ändern? Wie kann ich mich verbessern? Welche Schwächen muss zu einer Stärke werden? Denken wir doch über die Geschichte vom reichen Jüngling nach. Es handelte sich um einen rechtschaffenen jungen Mann, der bereits die 10 Gebote hielt, jedoch noch besser werden wollte. Sein Ziel war das ewige Leben. Als er den Heiland begegnete, fragte er: Was fehlt mir jetzt noch? Jesus antwortete sofort mit einem Rat, der speziell auf den reichen Jüngling zugeschnitten war. Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. Dann komm und folge mir nach. Der junge Mann war fassungslos, so ein Opfer hatte er nie in Betracht gezogen. Er war demütig genug, den Herrn zu fragen, aber ihm fehlte der Glaube, den göttlichen Rat zu befolgen, den er erhalten hatte. Wenn wir eine Antwort erhalten, müssen wir auch bereit sein, entsprechend zu handeln. Präsident Harry Lee hat gesagt, jeder von uns, der Vollkommenheit erlangen will, muss sich irgendwann diese Frage stellen: Was fehlt mir jetzt noch? Ich kannte einmal eine gläubige Mutter, die sich demütigte und fragte: Was hält mich davon ab, Fortschritt zu machen? In ihrem Fall kam die Antwort durch den Geist sofort: Hör auf zu jammern. Diese Antwort überraschte sie, denn sie hatte sich nie für einen Jammerlappen gehalten. Die Botschaft vom Heiligen Geist war jedoch sehr klar. In den folgenden Tagen und Wochen wurde ihr bewusst, dass sie in der Tat viel auszusetzen hatte. Sie war dankbar für die Eingebung, dass sie sich verbessern konnte und beschloss, sich ihren Segnungen vor Augen zu halten und nicht ihre Schwierigkeiten. Innerhalb weniger Tage spürte sie, dass der Geist ihr Verhalten gut hieß. Ein demütiger junger Mann, der anscheinend nicht in der Lage war, die richtige Frau zu finden, wandte sich an den Herrn um Hilfe. Was hält mich davon ab, für jemanden der richtige Mann zu sein, fragte er. Diese Antwort drang ihm ins Herz und Verstand: Bring deine Ausdrucksweise auf Vordermann. In diesem Augenblick wurde ihm klar, dass er sich den Gebrauch diverser Kraftausdrücke angewöhnt hatte und nahm sich vor, das zu ändern. Eine alleinstehende Schwester stellte tapfer diese Frage: Was muss ich ändern? Der Geist flüsterte ihr zu: Unterbrich niemanden beim Reden. Der Heilige Geist gibt wirklich maßgeschneiderte Ratschläge. Er ist ein vollkommen ehrlicher Begleiter und sagt uns etwas, was niemand sonst weiß oder zu sagen wagt. Ein zurückgekehrter Missionar war durch seinen umfangreichen Terminplan gestresst. Er wollte Zeit für die Arbeit, für Studium, die Familie und seine Berufung in der Kirche finden. Da bat er den Herrn um Rat: Wie kann ich bei allem, was ich zu tun habe, Frieden verspüren? Mit der Antwort, die er erhielt, hatte er nicht gerechnet. Er empfing die Eingebung, er solle den Sabbattag besser einhalten und ihn heilig halten. Er beschloss, den Sonntag dem Dienst für Gott zu weihen. Er legte das Material vom Studium beiseite und befasste sich stattdessen an diesem Tag mit dem Evangelium. Diese kleine Umstellung brachte ihm den Frieden und die Ausgeglichenheit, die er sich gewünscht hatte. Vor Jahren las ich in einer Zeitschrift der Kirche die Geschichte einer jungen Frau, die nicht mehr bei den Eltern wohnte und studierte. Sie kam in ihren Kursen nicht mit. Auch hatte sie ein völlig anderes Sozialleben erhofft und so war sie überhaupt nicht glücklich. Schließlich fiel sie eines Tages auf die Knie und rief aus: Wie kann ich mein Leben verbessern? Der Heilige Geist flüsterte ihr zu: Steh auf und räum dein Zimmer auf. Diese Eingebung war zwar eine echte Überraschung, aber genau diesen Anfang brauchte sie. Nachdem sie sich Zeit genommen hatte, Struktur und Ordnung zu schaffen, spürte sie, wie der Geist ihr Zimmer erfüllte und ihr im Herzen Mut zusprach. Der Heilige Geist bläut uns nicht ein, wir müssten alles auf einmal und sofort verbessern. Wenn er das täte, wären wir entmutigt und würden aufgeben. Der Geist arbeitet mit uns in unserem Tempo, nur einen Schritt auf einmal. Wie schon der Herr gesagt hat, Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, und gesegnet sind, die auf meine Weisungen hören. Denn dem, der empfängt, werde ich mehr geben. Wenn Ihnen der Heilige Geist etwas eingegeben hat, sich öfter zu bedanken, und Sie nehmen sich diese Eingebung zu Herzen, drängt er Sie möglicherweise zu etwas Schwierigerem, etwa, dass Sie lernen, Fehler zuzugeben. Der beste Augenblick, danach zu fragen, was einem noch fehlt, ist das Abendmahl. Der Apostel Paulus hat uns erklärt, dass wir uns dabei die Zeit nehmen sollen, uns zu prüfen. Wenn sich unsere Gedanken in dieser andächtigen Atmosphäre himmelwärts wenden, kann uns der Herr liebevoll wissen lassen, woran wir als nächstes arbeiten müssen. Wie Sie habe auch ich über die Jahre viele Botschaften vom Geist empfangen, die mir gezeigt haben, wie ich mich verbessern kann. Ich möchte ein paar persönliche Beispiele erzählen, die ich mir zu Herzen genommen habe. Beispielsweise habe ich diese Eingebung empfangen: Erhebe deine Stimme nicht, sei organisierter, stell täglich eine Liste auf, was zu tun ist, achte besser auf deinen Körper und iss mehr Obst und Gemüse, geh öfter in den Tempel. Gehe in dich, bevor du betest. Frag deine Frau um Rat. Sei beim Autofahren geduldig und überschreite nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung. Am letzten Punkt arbeite ich immer noch. Nur das Sühnopfer macht Vervollkommnung und Heiligung überhaupt möglich. Das würden wir alleine nie schaffen. Aber die Gnade Gottes ist ausreichend und hilft uns. Elder David A. Bettner hat einmal erklärt: Den meisten von uns ist klar, dass das Sühnopfer den Sünder zugutekommt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir wissen und verstehen, dass das Sühnopfer auch den Heiligen zugutekommt, den guten Menschen, die gehorsam, würdig und gewissenhaft sind und sich bemühen, besser zu werden. Zitat Ende. Ich möchte vorschlagen, dass Sie sich alle schon bald einer geistigen Übung zuwenden, vielleicht sogar schon heute beim Abendgebet. Fragen Sie den Herrn demütig: Was hält mich davon ab, Fortschritt zu machen? Oder mit anderen Worten: Was fehlt mir jetzt noch? Dann warten Sie still auf eine Antwort. Wenn Sie aufrichtig fragen, wird die Antwort bald klar sein. Diese Offenbarung ist nur für Sie bestimmt. Vielleicht sagt Ihnen der Geist, dass Sie jemandem vergeben müssen. Oder Sie empfangen die Botschaft, dass Sie bei Filmen oder Musik eine bessere Auswahl treffen müssen. Vielleicht wird Ihnen eingegeben, auf der Arbeit ehrlicher zu sein oder beim Fastopfer großzügiger. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Der Geist kann uns unsere Schwächen zeigen, aber er ist auch in der Lage, uns unsere Stärken zu zeigen. Manchmal müssen wir fragen, was wir richtig machen, damit uns der Herr aufrichten und Mut zusprechen kann. Wenn wir unseren patriarchalischen Segen lesen, werden wir daran erinnert, dass der Vater im Himmel unser göttliches Potenzial kennt. Er frohlockt jedes Mal, wenn wir einen Schritt vorwärts machen. Ihm ist die Richtung, die wir einschlagen, viel wichtiger als unsere Geschwindigkeit. Seien Sie beharrlich, Brüder und Schwestern, und lassen Sie sich nicht entmutigen. Wahre Vollkommenheit werden wir erst im Jenseits erreichen, aber hier im Erdenleben können wir die Grundlage legen. Es ist unsere Pflicht, heute besser zu sein als gestern und morgen besser als heute. Wenn geistiges Wachstum keine Priorität für uns ist und wir nicht auf dem Weg ständiger Verbesserung sind, verpassen wir wichtige Erfahrungen, die Gott für uns machen lassen möchte. Vor einigen Jahren las ich die Worte von Präsident Spencer W. Kimball, die mich sehr geprägt haben. Er sagte: Ich habe die Erfahrung gemacht, wo man von Herzen betet, nach Rechtschaffenheit hungert, seine Sünden ablegt und den Geboten Gottes gehorcht, gießt der Herr immer mehr Licht aus, bis man schließlich die Macht hat, den Schleier zum Himmel zu durchstoßen. Einem solchen rechtschaffenen Menschen ist verheißen, er werde den Herrn eines Tages von Angesicht sehen und wissen, dass er ist. Zitat Ende. Ich bete darum, dass wir eines Tages diese höchste Erfahrung machen, weil wir es zulassen, dass der Heilige Geist uns nach Hause führt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Viele von uns, die an dieser Konferenz teilnehmen, sind gekommen, um das angenehme Wort Gottes zu hören. Ja, das Wort, das die verwundete Seele heilt. Dieses Wort findet sich in den Schriften und in den Botschaften derer, die die Kirche führen, und schenkt uns Hoffnung und Trost, wenn finstere Bedrängnis uns umgibt. Durch die Erfahrung im Erdenleben erkennen wir, dass die Freude in dieser Welt nicht voll ist. In Jesus Christus jedoch ist unsere Freude voll. Er stärkt uns, damit wir keinerlei Bedrängnisse erleiden müssen, die nicht in der Freude über ihn verschlungen werden. Es kann uns das Herz zerreißen, wenn wir sehen, wie ein Angehöriger an einer schrecklichen Krankheit leidet. Der Tod eines geliebten Menschen kann eine Lücke in unserer Seele hinterlassen. Verlässt eins unserer Kinder den Weg des Evangeliums, empfinden wir womöglich Schuld und fragen uns, was wohl in der Ewigkeit mit ihm sein wird. Die Hoffnung, in diesem Leben eine celestiale Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen, kann im Laufe der Jahre verblassen. Misshandlung seitens derer, die uns eigentlich lieben sollten, kann schmerzhafte Wunden in unserer Seele zurücklassen. Ist ein Ehepartner untreu, kann das die Beziehung zerstören, von der wir gehofft hatten, sie möge ewig halten. Diese und viele weitere Bedrängnisse, die zu diesem Bewährungszustand dazugehören, lassen bei uns manchmal die Frage aufkommen, die auch der Prophet Joseph Smith stellte. O Gott, wo bist du? In solch schwierigen Momenten im Leben trägt das angenehme Wort Gottes, das die verletzte Seele heilt, diese tröstende Botschaft in unser Herz und unseren Verstand. Friede sei deiner Seele. Dein Ungemach und deine Bedrängnisse werden nur einen kleinen Augenblick dauern. Und dann, wenn du gut darin ausharrst, wird Gott dich in der Höhe erhöhen. Das angenehme Wort Gottes erfüllt uns mit Hoffnung. Wir erkennen, dass diejenigen, die inmitten von Ungemach glaubenstreu sind, im Himmelreich den größeren Lohn empfangen werden und dass nach viel Drangsal die Segnungen kommen. Das angenehme Wort Gottes, wie es von den Propheten verkündet wird, gibt uns die Sicherheit, dass unsere Siegelung für die Ewigkeit uns und unserer Nachkommenschaft zum Segen gereicht, wenn sie durch Treue gegenüber den Verheißungen Gottes gestützt wird, die uns für unseren ehrenhaften Einsatz im Dienste der Wahrheit gegeben wurden. Diese Verheißung gibt uns auch die Sicherheit, dass wir nach einem glaubenstreuen Leben keiner Segnung verlustig gehen werden, wenn wir etwas, wozu wir in diesem Leben keine Gelegenheit hatten, nicht getan haben. Haben wir bis zu unserem Tod glaubenstreu gelebt, erhalten wir alle Segnungen, die Erhöhung und die Herrlichkeit, die jedem Mann und jeder Frau, der oder die diese Möglichkeiten hatte, offensteht. Uns muss auch klar sein, dass ein wenig Leid und Ungemach in unser Leben dringen können, wenn wir nicht vollständig von unseren Sünden umkehren. Präsident Marion G. Romney hat gesagt, ich zitiere, ein Großteil des Leidens und des Elends, das die Menschen auf dieser Erde ertragen, ergibt sich aus der Sünde, von der man nicht umgekehrt ist und die einem nicht vergeben wurde. So wie Leid und Kummer mit Sünde einhergehen, gehen auch Glücklichsein und Freude mit der Sündenvergebung einher. Warum führt es zu Leid und Schmerz, wenn man nicht umkehrt? Eine mögliche Antwort ist, dass eine Strafe festgesetzt und ein gerechtes Gesetz gegeben wurde, das dem Menschen Gewissensqual bereitet. Der Prophet Joseph Smith sagt, dass wir selbst es sind, die uns verurteilen, und dass die Qual der Enttäuschung genauso heftig ist, wie wenn man sich in einem See von Feuer und Schwefel befindet. Wenn wir uns daran machen, unser Gewissen ruhig zu stellen, indem wir versuchen, uns unserer Sünden wegen im Geringsten zu entschuldigen oder sie zu verbergen, beleidigen wir nur den Geist und schieben unsere Umkehr hinaus. Diese Art Erleichterung, die ohnehin nur von kurzer Dauer ist, bringt am Ende größeren Schmerz und mehr Trauer in unser Leben und mindert die Möglichkeit, Vergebung unserer Sünden zu empfangen. Auch für diese Art des Leidens bietet das angenehme Wort Gottes Trost und Hoffnung. Es sagt uns, dass es Linderung von der Qual gibt, die durch die Folgen von Sünde entsteht. Diese Linderung verdanken wir dem Sühnopfer Jesu Christi. Sie wird dann wirksam, wenn wir Glauben an ihn ausüben, umkehren und seinen Geboten gehorchen. Wir müssen begreifen, dass die Umkehr wie die Sündenvergebung ein Prozess ist und nicht etwas, was zu einem bestimmten Zeitpunkt geschieht. Jeder einzelne Schritt verlangt dabei Beständigkeit. Wenn wir beispielsweise vom Abendmahl nehmen, zeigen wir dem Herrn, dass wir immer an ihn denken und seine Gebote halten wollen. Dies ist ein Ausdruck unseres innigen Wunsches. Sobald wir jeden Tag an ihn denken und seine Gebote halten, und zwar nicht nur am Sabbat, tritt die Vergebung unserer Sünden nach und nach in Kraft. Seine Verheißung erfüllt sich, dass sein Geist immer mit uns sei. Ohne den entsprechenden Gehorsam, der mit unserem Wunsch einhergehen muss, verschwindet die Auswirkung der Vergebung schnell wieder und der Geist zieht sich allmählich zurück. Wir geraten in Gefahr, ihn mit unseren Lippen zu ehren, während wir uns mit dem Herzen von ihm entfernen. Neben dem Trost warnt uns das angenehme Wort Gottes, dass der Vorgang der Vergebung unserer Sünden unterbrochen wird, wenn wir uns in die Nichtigkeiten der Welt verstricken. Uns können die Sünden aber wieder vergeben werden, wenn wir Glauben haben, ernsthaft umkehren und Demut üben. Was können das für Nichtigkeiten sein, die die Sündenvergebung stören und mit der Sabbatheiligung in Zusammenhang stehen? Beispiele wären etwa, dass man ohne guten Grund zu spät zur Abendmahlsversammlung kommt, dass man sich vorher nicht selbst geprüft hat und unwürdig vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt, oder dass man vor der Abendmahlsversammlung Gott seine Sünden weder bekannt noch ihn um Vergebung gebeten hat. Weitere Beispiele sind Andachtslosigkeit, indem man über ein elektronisches Gerät Nachrichten verschickt, die Versammlung verlässt, nachdem man vom Abendmahl genommen hat, oder sich zu Hause Tätigkeiten widmet, die sich an diesem heiligen Tag nicht gehören. Was könnte wohl einer der Gründe sein, weshalb wir es oft nicht schaffen, den Sabbat heilig zu halten, obwohl wir dies alles wissen? Im Buch Jesaja finden wir eine Antwort, die, obwohl sie sich auf den Sabbat bezieht, auch zu anderen Geboten passt, die wir halten müssen. Wenn du am Sabbat nicht aus dem Haus gehst und an meinem heiligen Tag keine Geschäfte machst. Die Schlüsselwörter sind hier, keine Geschäfte machst, oder anders ausgedrückt, nicht den Willen Gottes tust. Oftmals verträgt sich unser Wille, der von den Wünschen, Begierden und Leidenschaften des natürlichen Menschen geprägt ist, nicht mit dem Willen Gottes. Der Prophet Brigham Young sagt, ich zitiere, wenn der Wille, die Leidenschaften und Gefühle eines Menschen Gott und seinen Anforderungen gänzlich unterworfen sind, ist dieser Mensch geheiligt. Ist mein Wille im Willen Gottes verschlungen, so führt mich das zu allem Guten und schließlich werde ich mit Unsterblichkeit und ewigem Leben gekrönt. Zitat Ende. Das angenehme Wort Gottes lädt uns ein, die Macht des Sühnopfers anzuwenden und mit seinem Willen und nicht mit dem Willen des Teufels und des Fleisches versöhnt zu werden, damit wir durch seine Gnade errettet werden können. Das angenehme Wort Gottes, das wir heute verbreiten, zeigt, dass wir auf ständige Umkehr in unserem Leben angewiesen sind, um uns den Einfluss des Heiligen Geistes möglichst lange zu bewahren. Haben wir den Geist bei uns, macht uns das zu besseren Menschen. Er wird unserer Seele Frieden und Freude zuflüstern. Er wird Böswilligkeit, Hass, Neid, Streit und alles Böse aus unserem Herzen nehmen. Und all unser Sehnen wird darauf gerichtet sein, Gutes zu tun, Rechtschaffenheit hervorzubringen und das Reich Gottes aufzubauen. Unter dem Einfluss des Heiligen Geistes nehmen wir keinen Anstoß und geben auch keinen. Wir sind glücklicher und unsere Gedanken sind reiner. Unsere Liebe anderen gegenüber nimmt zu. Wir sind vergebungsbereiter und verbreiten unter unseren Mitmenschen Freude. Wir freuen uns über den Fortschritt anderer und achten auf das Gute in anderen Menschen. Ich bete, dass wir die Freude erleben mögen, die sich aus dem Bemühen um ein rechtschaffenes Leben ergibt. Und dass wir uns durch ernsthafte und ständige Umkehr die Begleitung des Heiligen Geistes in unserem Leben erhalten mögen. Wir werden zu besseren Menschen und unsere Familie wird gesegnet. Diese Grundsätze bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Wir danken dem Tabernakelchor für die schöne Musik, die er heute Morgen dargeboten hat. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der Zwölf Apostel. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Kommt, Heilge, kommt«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Adrian Ochoa von den 70ern. Der Prophet Lehi hat verkündet, wenn es keine Rechtschaffenheit gäbe, so gäbe es kein Glücklichsein. In die Gedankengänge vieler Menschen hat der Widersacher einen großen Irrglauben einzupflanzen vermocht. Er und seine Handlanger behaupten nämlich, es gehe im Grunde genommen um die Wahl zwischen Glück und Annehmlichkeiten in diesem Leben und Glücklichsein im künftigen Leben. Das es aber den Beteuerungen des Widersachers zufolge vielleicht gar nicht gibt. Dieser Irrglaube stellt zwar eine unrichtige Entscheidungsgrundlage dar, ist aber dennoch äußerst verführerisch. Das erhabene Ziel in Gottes Plan des Glücklichseins besteht letztlich darin, dass rechtschaffene Jünger und Familien, die durch einen Bund zusammengehören, schon in diesem Leben in Liebe, Eintracht und Frieden vereint sind und in der Ewigkeit celestiale Herrlichkeit erlangen können und bei Gott Vater, unserem Schöpfer und seinem geliebten Sohn, unserem Erretter Jesus Christus sein können. Als junger Missionar war ich in der britischen Mission tätig. Mein erstes Arbeitsgebiet war der damalige Distrikt Bristol. Einer der Führungsbeamten der Kirche in Bristol legte Wert darauf, dass alle Missionare so mustergültig und erstklassig sein sollten, wie es in einem Sprichwort dort heißt, nämlich Ship Shape and Bristol Fashion. Zuerst verstand ich nicht, was er damit meinte. Ich erfuhr jedoch bald, dass besagte Redensart aus der Seemannssprache stammt und was sie bedeutet. Bristol war früher einmal der zweitbefahrenste Hafen Großbritanniens gewesen. Der Tidenhub war mit seinen 13 Metern enorm groß, der zweitgrößte der Welt. Wenn bei Ebbe das Wasser zurückging, stießen die alten Schiffe auf Grund und kippten auf die Seite. Schlecht konstruierte Schiffe wurden dabei beschädigt. Außerdem wurde alles, was nicht nied- und nagelfest war, umhergewirbelt und wurde dadurch unbrauchbar oder ging sogar zu Bruch. Da ich nun die Bedeutung dieses Spruchs kannte, war mir klar, worauf der Führungsbeamte hinaus wollte. Wir Missionare sollten nämlich rechtschaffen sein, uns an die Regeln halten und auch in Schwierigkeiten festbleiben. Diese Aufforderung gilt für jeden unter uns. Für mich bedeutet der Spruch auch, dass wir tempelwürdig sein müssen, in guten wie in schlechten Zeiten. Der Wasserpegel im Bristol-Kanal lässt sich ja nach dem Stand der Gezeiten ziemlich gut berechnen. Man kann sich also vorbereiten. Die Stürme und Versuchungen des Lebens hingegen lassen sich oftmals nicht vorhersehen. Eines aber ist gewiss, sie kommen. Um Schwierigkeiten und Versuchungen überstehen zu können, die ja unweigerlich jeder durchmacht, müssen wir uns in Rechtschaffenheit vorbereiten und uns des Schutzes bedienen, den Gott für uns vorgesehen hat. Wir müssen uns fest vornehmen, tempelwürdig zu bleiben, komme was wolle. Wenn wir bereit sind, werden wir uns nicht fürchten. Wenn wir hier und im Jenseits glücklich sein wollen, geht das immer mit Rechtschaffenheit Hand in Hand. Selbst in der Zeit zwischen Tod und Auferstehung wird der Geist derjenigen, die rechtschaffen sind, in einen Zustand des Glücklichseins aufgenommen, den man Paradies nennt, einen Zustand der Ruhe, einen Zustand des Friedens. Zu Beginn seines irdischen Wirkens unter den Israeliten und später unter den Nephiten sprach der Heiland darüber, dass man in diesem Leben und in der Ewigkeit glücklich sein kann. Zwar betonte er auch die heiligen Handlungen, er legte jedoch auch großen Wert auf sittliches Verhalten. So würden seine Jünger beispielsweise dann selig, wenn sie nach Rechtschaffenheit hungerten und dürsten, wenn sie barmherzig, reinen Herzens und friedfertig waren und noch weitere ethische Grundsätze befolgten. Unserem Herrn Jesus Christus waren sowohl die rechtschaffene Gesinnung als auch das rechtschaffene Verhalten im Alltag wichtig. Das war eindeutig eine seiner grundlegenden Lehren. Seine Lehren ersetzten nicht nur Teile des mosaischen Gesetzes und gingen darüber hinaus, sondern sie wandten sich auch gegen unrichtige Philosophien der Menschen. Viele Jahrhunderte lang hatte das Evangelium Jesu Christi Auswirkungen auf Glaubensansichten und legte Verhaltensmaßstäbe dafür fest, was als rechtschaffen, wünschenswert und sittlich galt und zu Glück und Freude führte. Diese Prinzipien und sittlichen Grundsätze des Erretters stehen heutzutage jedoch unter schwerem Beschuss. Das Christentum selbst steht unter Beschuss. Viele sind der Ansicht, die ethischen Werte hätten sich von Grund auf geändert. Es sind schwierige Zeiten, in denen wir heute leben. Immer mehr kommt es dazu, dass Böses Gut und Gutes Böse genannt wird. Der gegenwärtige Hang zur Selbstüberschätzung und Verweltlichung gibt Anlass zu großer Sorge. Ein bekannter Autor, der nicht der Kirche angehört, hat gesagt: Leider finden sich kaum Anzeichen dafür, dass die Menschen im neuen Jahrtausend tatsächlich glücklicher geworden seien oder es den Kindern besser gehe oder mehr soziale Gerechtigkeit herrsche oder dass die rückläufige Zahl an Eheschließungen und die geringere Kinderzahl pro Familie irgendetwas bewirkten, außer mehr Einsamkeit bei den meisten und generell mehr Stillstand. Wir Jünger des Herrn müssen vorausdenken und uns bereit machen. Ein ganz wesentliches ordnendes Prinzip im Plan des Glücklichseins ist die sittliche Entscheidungsfreiheit, und Entscheidungen haben Folgen. Das hat der Heiland im Laufe seines irdischen Wirkens immer wieder betont. So etwa im Gleichnis von den törichten Jungfrauen oder im Gleichnis vom anvertrauten Geld. In beiden Gleichnissen lobt der Herr die, die sich vorbereitet haben und zur Tat schreiten, und er verurteilt Träges auf die lange Bank schieben. Es ist mir freilich bewusst, dass das überwältigende Glücksgefühl, das in Gottes Plan vorgesehen ist, mitunter ziemlich weit weg scheint. Und es so aussieht, als hätte es mit unseren derzeitigen Lebensumständen rein gar nichts gemein. Für einen Jünger, der sich gerade abplagt, scheint es vielleicht sogar gänzlich außer Reichweite. Doch unser Blickwinkel ist begrenzt und Versuchungen und Ablenkungen wirken reizvoll. Der Lohn dafür, dass man diesen Versuchungen widersteht, scheint uns vielleicht in weite Ferne gerückt oder kommt uns sogar unerreichbar vor. Wer jedoch den Plan des Vaters wirklich begreift, erkennt, dass wir auch jetzt schon Zugriff auf den Lohn für Rechtschaffenheit haben. Allerdings klappt das nie und nimmer durch Schlechtigkeit, also etwa durch unsittliches Verhalten. Alma machte dies seinem Sohn Corianton unmissverständlich klar. Siehe, ich sage dir, schlecht zu sein hat noch nie glücklich gemacht. Amulek legt unsere Lehre in Alma 34, Vers 32 eindeutig dar. Denn siehe, dieses Leben ist die Zeit, da der Mensch sich vorbereiten soll, Gott zu begegnen. Ja, siehe, der Tag dieses Lebens ist der Tag, da der Mensch seine Arbeiten verrichten soll. Wie bereiten wir uns also in solch schwierigen Zeiten vor? Abgesehen davon, dass wir tempelwürdig sein müssen, gibt es noch viele weitere Grundsätze, die zu unserer Rechtschaffenheit beitragen. Auf drei davon möchte ich heute eingehen. Erstens, rechtschaffene Selbstbeherrschung und rechtschaffenes Verhalten. Manchmal erheitern wir den Vater im Himmel wohl genauso wie unsere kleinen Kinder, die etwas noch nicht richtig können und gerade erst lernen, uns erheitern. Alle stolpern wir, alle fallen wir, so sammeln wir Erfahrung. Mir hat eine Konferenzansprache aus dem Jahr 2010 gut gefallen. Präsident Dieter F. Uchtdorf spricht da über das berühmte Marshmallow-Experiment, das in den 60er Jahren an der Stanford University durchgeführt wurde. Sie erinnern sich, ein paar Vierjährige erhielten je ein Marshmallow. Wer 15 oder 20 Minuten warten konnte, ohne es gleich zu verspeisen, bekam dann noch eines. Auf Videos wurde festgehalten, wie sich manche Kinder wandten und verrenkten, um der Versuchung standzuhalten und das Marshmallow nicht gleich aufzuessen. Einigen gelang es nicht. Vergangenes Jahr schrieb Dr. Walter Mischel, der das Experiment damals geleitet hatte, in einem Buch, er habe die Studie teilweise auch deswegen durchgeführt, weil ihm das Thema Selbstbeherrschung am Herzen lag und er selbst an Nikotinsucht litt. Besonders besorgt war er gewesen, als 1964 aus dem Jahresbericht des US-Gesundheitsministeriums hervorging, dass Rauchen zu Lungenkrebs führt. Nach jahrelangen Forschungen schloss einer seiner Kollegen vom Fach, Selbstbeherrschung ist wie ein Muskel. Je mehr man sie trainiert, desto stärker wird sie. Wer es schafft, einer Versuchung einmal zu widerstehen, entwickelt die Fähigkeit, hinfort weiteren Versuchungen zu widerstehen. Es ist ein Grundsatz ewigen Fortschritts, dass Selbstbeherrschung und ein rechtschaffenes Leben uns immer besser in die Lage versetzen, Versuchungen zu widerstehen. Dies gilt auf geistiger Ebene ebenso wie für zeitliche Belange. Unsere Missionare sind ein ausgezeichnetes Beispiel dafür. Sie entwickeln christliche Eigenschaften und legen viel Wert auf Gehorsamkeit und Geistlichkeit. Sie müssen sich an einen strikten Tagesablauf halten und bringen ihre Zeit im Dienst am Nächsten zu. Ihr Äußeres ist anständig und konservativ und nicht so leger oder unanständig, wie es heutzutage sonst gang und gäbe ist. Durch ihr Auftreten und Erscheinungsbild vermitteln sie sittliche Werte und Ernsthaftigkeit. Etwa 230.000 junge Leute sind derzeit als Missionar tätig oder sind in den vergangenen 5 Jahren von ihrer Mission zurückgekehrt. Sie haben sich eine bemerkenswerte geistige Kraft und Selbstdisziplin angeeignet und müssen diese auch weiterhin ständig trainieren, denn sonst schwinden diese Eigenschaften, genau wie ein Muskel, den man nicht gebraucht. Wir alle müssen durch unser Verhalten und unser Äußeres deutlich zu erkennen geben, dass wir wahre Jünger Christi sind. Wer sich nicht länger rechtschaffen verhält oder nicht länger anständig und korrekt kleidet, bringt sich mit einem Lebensstil in Berührung, der weder glücklich macht noch Freude bringt. Dem wiederhergestellten Evangelium entnehmen wir die Grundzüge des Plans des Glücklichseins und ebenso auch die Triebfeder, die uns hilft, Selbstbeherrschung zu verstehen und sie sich anzutrainieren und Versuchungen aus dem Weg zu gehen. Wir lernen außerdem, wie man umkehrt, falls man übertreten hat. Zweitens, die Heilighaltung des Sabbats führt zu vermehrter Rechtschaffenheit und ist ein Schutz für die Familie. Die christliche Urkirche verlegte den Sabbat vom Samstag auf den Sonntag, um der Auferstehung des Herrn zu gedenken. Alle sonstigen heiligen Zwecke des Sabbats blieben davon jedoch unberührt. Für Juden wie auch Christen ist der Sabbat ein Symbol für die mächtigen Werke Gottes. Vor kurzem luden mein guter Freund Robert Abrams und seine Frau Diane in New York meine Frau und mich sowie 2 weitere Kollegen und deren Frauen zu einer jüdischen Schabbatfeier bei sich zu Hause ein. Sie begann am Freitagabend, dem Beginn des jüdischen Sabbats, und hatte zum Ziel, Gott, den Schöpfer, zu preisen. Zunächst wurde ein Segensgebet für die Familie gesprochen und dann sangen wir ein Sabbatlied. Wir nahmen teil an den zeremoniellen Bestandteilen dieses Abends, an der Händewaschung, am Segen über das Brot, an den Gebeten, am koscheren Mahl, am Aufsagen von Schriftstellen und am feierlichen Singen der Sabbatlieder. Wir lauschten dem hebräischen Wortlaut und lasen die Übersetzung auf Englisch mit. Die aussagekräftigsten Schriftstellen, die dabei aus dem Alten Testament vorgelesen wurden, sind auch für uns Mitglieder sehr ergreifend. Sie stammen von Jesaja, der den Sabbat einen Tag der Wonne nennt, und aus dem Buch Ezechiel, wo es heißt, dies soll das Zeichen zwischen mir und euch sein, daran wird man erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Mich beeindruckte an diesem unvergesslichen Abend vor allem die Liebe in dieser Familie, ihre Hingabe an Gott und wie sie ihm Rechenschaft ablegte. Als ich mir diesen schönen Abend erneut in Erinnerung rief, musste ich daran denken, wie sehr die Juden im Laufe der Jahrhunderte verfolgt worden waren. Gewiss stellte das Befolgen der Sabbatruhe einen ewigen Bund dar, der die Juden bewahrte und ihnen zum Segen gereichte, wie das auch in den Schriften vorhergesagt worden ist. Die Sabbatheiligung trägt auch dazu bei, dass viele jüdische Familien ein so begnadet glückliches Familienleben führen. Wenn wir Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage den Sabbat heilig halten, legen wir dadurch eine Art Rechtschaffenheit an den Tag, die der Familie zum Segen gereicht und sie stärkt, die eine Verbindung zum Schöpfer schafft und uns glücklicher macht. Der Sabbat trägt dazu bei, dass wir uns dem entziehen können, was leichtfertig, unangemessen und zu unsittlich ist. Er macht es uns möglich, dass wir in der Welt, aber nicht von der Welt sind. Im vergangenen halben Jahr hat innerhalb der Kirche eine bemerkenswerte Veränderung stattgefunden. Die Mitglieder haben nämlich beherzigt, worauf die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 erneut so eindringlich hingewiesen haben, nämlich die Sabbatheiligung. Und sie sind Präsident Russell M. Nelsons Aufruf gefolgt, den Sabbat zu einer Wonne zu machen. Vielen Mitgliedern ist bewusst, dass wahre Sabbatheiligung für uns eine Zuflucht vor den Stürmen des Lebens darstellt. Dadurch zeigen wir dem Vater im Himmel auch, dass wir uns ihm zuwenden wollen und dass wir uns der Heiligkeit der Abendmahlsversammlung vermehrt bewusst sind. Natürlich haben wir noch einen langen Weg vor uns, aber der Anfang ist vielversprechend. Ich fordere uns alle auf, diesem Aufruf auch weiterhin nachzukommen und der Gottesverehrung am Sabbat einen höheren Stellenwert einzuräumen. Drittens, wer rechtschaffen lebt, dem wird von Gott Schutz zuteil. Zu Gottes Plan gehört auch, dass uns die Gabe des Heiligen Geistes gegeben wird. Diese Gabe ist das Recht, die ständige Begleitung des Heiligen Geistes zu haben, wann immer man würdig ist. Dieses Mitglied der Gottheit ist für uns wie ein Reinigungsmittel, solange wir das Evangelium an die erste Stelle setzen. Seine Stimme warnt vor Bösem und schützt vor Gefahr. Auf unserem Weg durch die wogende See ist es lebensnotwendig, dass wir auf die Eingebungen des Heiligen Geistes hören. Der Geist hilft uns, Versuchungen und Gefahren aus dem Weg zu gehen. Und in Zeiten der Prüfung tröstet und führt er uns. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Wenn wir die heiligen Grundsätze des Evangeliums beachten, können wir tempelwürdig bleiben, schon in diesem Leben glücklich sein und uns auf dem Weg zurück in unsere himmlische Heimat von Gott führen lassen. Meine lieben Brüder und Schwestern, das Leben ist weder leicht, noch soll es leicht sein. Es steckt voller Prüfungen und Unannehmlichkeiten. Wie bei den alten Schiffen im Hafen von Bristol setzt manchmal die Ebbe ein und alles, was uns über Wasser gehalten hat, scheint zu schwinden. Wir stoßen auf Grund und kippen vielleicht sogar auf die Seite. Ich verheiße Ihnen, in solchen Widrigkeiten hält ein tempelwürdiges Leben alles zusammen, worauf es wirklich ankommt. Herrliche Segnungen wie Friede, Glück und Freude, sowie die Segnung ewigen Lebens in zelestialer Herrlichkeit beim Vater im Himmel und seinem Sohn Jesus Christus werden dann wahr. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you. Our dear and beloved,
unser lieber Vater im Himmel, wir lieben dich und wir lieben deinen Sohn, Jesus Christus, unseren Heiland. Unser Herz ist mit Freude erfüllt, wegen dieser schönen Lieder und wegen der weisen Worte und der Worte der Erlösung, die wir empfangen haben, die wir dankbar empfangen haben. Vater, wir bitten dich, dass wir diese Worte anwenden und bessere Kinder werden. Wir bitten darum, dass wir andere am Evangelium teilhaben lassen, am Evangelium deines Sohnes, mit den Menschen, die uns am Herzen liegen. Und um all dies bitten wir voller Demut im Namen deines Sohnes, unseres Erlösers, Jesus Christus. Amen.
Dies
war eine Übertragung von der 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.